Hast du den Schöpfungsbericht auch schon ein Dutzend Mal durchgelesen? Und hattest du auch schon Schwierigkeiten mit der Anwendung? Nun, wie kann man den Text anwenden? Was hat die Erschaffung des gesamten Universums mit deinem persönlichen Leben zu tun? Nun, wenn wir so den Schöpfungsbericht durchlesen, 1. Mose 1 und 2, dann ist der Text nicht schwer zu verstehen. Er ist nicht schwer zu lesen, er ist sehr klar, nüchtern, bestimmt, direkt und korrekt. Aber häufig stellt sich die Frage, wie wende ich den Text an? Und Römer 1 nennt uns ein wichtiges Prinzip. Nun, wie wird Gottes Wesen, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit, wie werden die wahrgenommen? Römer 1 sagt, durch Nachsinnen. Und genau das müssen wir tun. Und das müssen wir auch über 1. Mose 1 tun, den Schöpfungsbericht. Nun, wie oft schlucken wir den Schöpfungsbericht hinunter? Und zwar so hastig wie ein Schluck Wasser. Und ohne darauf herumzukauen, ohne all unsere Geschmacksknospen, die wir im Mund haben, so richtig alles auszuprobieren, wie ein kulinarisches Essen, ja, wie ein gutes Getränk oder was auch immer, wo man jeden Aspekt herausfindet. Aber wir lesen den Schöpfungsbericht in einem Rutsch durch und wissen, was da steht und Punkt, ist gut, wir gehen weiter. Nun, heute wollen wir das nicht tun, nicht nur heute, sondern auch in all den Predigten über 1. Mose. Heute wollen wir sehen, wie komme ich von dem Text zur Anwendung. Das nennt man auch in der Theologie Hermeneutik. Nun, wir können uns das nicht einfach so aus den Fingern saugen, ja, was ist so die Anwendung, sondern heute wollen wir dem Beispiel Davids folgen und gegen Ende der Predigt werden wir feststellen, dass David den Schöpfungsbericht durchliest, darüber nachsinnt und diesen Bericht anwendet auf sein Leben. Und Davids Prozess könnte man sogar sagen, dass er die Schrift liest, darüber nachsinnt und sie anwendet, ist sogar inspiriert. Offensichtlich war seine Anwendung über den Schöpfungsbericht so korrekt, dass Gott beschloss, diesen Psalm für alle Ewigkeit als Psalm 104 festzuhalten. Den werden wir uns gegen Ende ansehen. Nun, vielleicht denkst du auch so beim Lesen von dem Schöpfungsbericht, oh, es gibt ja hier in diesem Schöpfungsbericht überhaupt keine Imperative im Sinne von tu das oder mach das oder tue es. Nun, es gibt sie schon. An jedem Tag gibt es Imperative, aber die sind nicht an dich gerichtet. Vielleicht denkst du, gib mir irgendetwas zu tun. Ich will wissen, wie ich meine Kinder erziehen soll. Ich will wissen, wie ich in den Beziehungen, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Ehe leben soll. Ich will wissen, wie ich in einer Welt voller Katastrophen den Kopf über Wasser halten kann, wie ich überleben kann und wie ich mich freuen kann und eben nicht verzweifle. Nun, einfach nur etwas zu tun, damit man sich besser fühlt, das ist Gesetzlichkeit. Einfach nur etwas zu tun, ohne es aus Liebe zu tun, das wird nicht lange durchhalten, weil es nicht aus der Kraft kommt, die Gott gibt. Und deswegen müssen wir den Schöpfer kennenlernen. Die Absicht Gottes und die Absicht von Mose mit dem Schöpfungsbericht, nun, ist nicht schwer zu verstehen. Und zwar ist sie so klar, glasklar, dass jeder sie versteht. Und zwar, die Absicht ist, Gott ist der Schöpfer des gesamten Universums. Das will Gott und das will Mose mit dem Schöpfungsbericht deutlich machen. Aber dann gibt es noch viele einzelne Edelsteine, die diese, man könnte sagen, Schöpfungsurkunde verzieren. Mose berichtet, wie Gott schuf. Nun, ich weiß, ich stimme euch zu, wir alle wünschten uns viel mehr Details, aber Gott war offensichtlich überzeugt und sagte, das, was ich niedergeschrieben habe, reicht aus für alle. Und es hat für David ausgereicht. Und es reicht für uns aus in unserer Zeit. Mose berichtet, was Gott tut und wann Gott was tut. Und wir erfahren viel über Gottes Wesen. Nun, während wir durch den Schöpfungsbericht und diese Tage einzeln hindurchgehen, werden wir in den Predigten immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Aber all diese Schwerpunkte sollen die eine Wahrheit unterstützen, nämlich Gott ist der Schöpfer des gesamten Universums und er ist dein Schöpfer. Wenn wir heute durch den Text durchgehen von dem dritten Schöpfungstag, möchte ich drei Schwerpunkte setzen. Und zwar der erste Schwerpunkt, den ich setzen möchte, ist, du kannst dem Schöpfungsbericht vollkommen vertrauen. Du kannst dem Schöpfungsbericht vollkommen vertrauen. Er ist wahr, er ist zuverlässig, es ist keine Mythologie darin enthalten. Dann möchte ich, dass du lernst, dass du Gottes Weisheit vertrauen kannst. Nun, wir wissen, dass Gott allwissend ist und weise ist. Und trotzdem müssen wir es lernen, ihm zu vertrauen. Und am Schluss möchte ich, dass du dich an Gott erfreuen kannst. Und wie du zu dieser Anwendung kommst, werden wir am Schluss sehen anhand von Psalm 104. Das Nachsinnen wird dir und mir dabei helfen. Nun, wir haben uns die Schöpfungstage, zwei Schöpfungstage bereits angesehen. Der erste Schöpfungstag beginnt, ihr dürft gerne 1. Mose Kapitel 1 aufschlagen, mit den Worten, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das war der Beginn, das war der Anfang von Raum, Zeit und Materie. Gott schafft hier das Rohmaterial. Und dann wird berichtet, dass drei Dinge auf die Erde zutreffen. Sie war wüst, leer und dunkel. Das heißt, sie war unbewohnbar, sie war noch nicht gefüllt und es war finster. Und dann beginnt Gott Stück für Stück die Welt zu formen, dass sie schlussendlich bewohnbar und gefüllt wird. Und hinter jeder Handlung Gottes, hinter jedem Tag, haben wir gesehen, da ist Struktur, da ist Ordnung, da ist Absicht, da ist Planung. Es ist nicht wahllos irgendwie geschehen. Und der nächste große Schritt an Tag 1 ist, dass Gott Licht schafft. Nun, damit sein Werk auch gesehen werden kann. Aber es ist Licht ohne Sonne, haben wir gesehen. Die Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne, die werden erst an Tag 4 geschaffen, ganze drei Tage später. Wir haben gesehen an Tag 1, dass die Bibel von einer jungen Erde ausgeht. Ungefähr, wenn man alle Zeitangaben in der Schrift beachtet, kommt man ungefähr auf 6.000, vielleicht ein paar mehr, aber nicht viel mehr, Jahre heraus, keine Jahrmillionen. Und wir haben gesehen, dass mit Tag 1 der Rhythmus von Tag und Nacht beginnt. Nun, dann kommt Tag 2. Die Erde, sie ist immer noch überflutet mit Wasser. Und an Tag 2, da schneidet Gott mitten hindurch durch diese Wasser und trennt die gewaltigen Wassermassen, indem er eine Ausdehnung schafft. Und diese Ausdehnung nennt er Himmel. Und dadurch trennt er die Wassermassen, und zwar unter der Ausdehnung, von den Wassermassen über der Ausdehnung. An Tag 4 platziert Gott Sonne, Mond und Sterne in diese Ausdehnung. Das haben wir letzte Woche in der letzten Predigt gesehen. Nicht an die Ausdehnung, sondern in die Ausdehnung. Erik hatte in der letzten Predigt darauf hingewiesen und auch aufgezeigt, dass, nun, wir stellen uns immer die Frage, wie ist das mit heute zu vergleichen, ja, was da geschrieben steht. Und wir werden nachher sehen, es gibt Berechtigung, das zu tun. Und die naheliegendste Erklärung ist, dass diese gewaltigen Wassermassen, die oberhalb der Ausdehnung sind, dass die sich außerhalb unseres Weltraums befinden. Gott hat eine gewaltige Ausdehnung geschaffen und einige Wasser, die blieben unter der Ausdehnung und das andere Wasser war über der Ausdehnung. Benedikt Peters, er schreibt, dass dieses Wort Ausdehnung, hebräisch Rakia, besser als gedehntes übersetzt wird. Nun stell dir ein Gummi vor, das quasi gedehnt wird. Und was Gott hier tut mit der Ausdehnung ist, er dehnt etwas aus. Und offensichtlich ist dieses Gedehnte nicht nur unsere Atmosphäre, sondern es beinhaltet den gesamten Weltraum. Weil in dieses Gedehnte hat Gott alle Himmelskörper platziert. Die Sonne, den Mond, alle Sterne, alle Galaxien. Nun, da stellt sich natürlich die Frage, vielleicht euch auch, ist der Weltraum von Wasser umgeben? Nicht wahr? Wir wissen es nicht. Es kann auch nicht oder noch nicht nachgewiesen werden. Mit dem besten Weltraumteleskop kann man nicht so weit sehen. Aber was wir wissen ist, dass in der Vergangenheit haben wir festgestellt, dass echte Wissenschaft, und ich meine damit die Wissenschaft, die einfach nur beobachtet und entdeckt, dass diese Wissenschaft die Bibel immer bestätigt hat. Nicht die Wissenschaft, die quasi interpretiert, die Daten interpretiert und auslegt, sondern einfach nur die Fakten, wie sie sind, hinstellt. Und aktuell könnte man sagen, es sind zwei Hinweise, die tatsächlich darauf hinweisen könnten, dass am Ende des Universums tatsächlich Wasser ist. Das eine, vielleicht habt ihr davon schon gehört, ist die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung. Nun, die kann man messen, offensichtlich. Und die Evolutionisten, die schließen daraus quasi auf den Urknall und sagen, okay, das muss von dem Urknall her sprechen. Aber einige Wissenschaftler, das kann man nachlesen bei Answers in Genesis, die sagen, es gibt gute Gründe vielleicht anzunehmen, dass das von den gewaltigen Wassermassen kommt, die am Ende des Universums sind. Das ist eine Erklärung, ist kein Beweis. Nun, ein zweiter Hinweis ist, am 3. November 21, also vor gut 3 Jahren, hat ein Team von Astronomen Spuren von Wasser in einer der ältesten Galaxien entdeckt, die man gefunden hat. Nun, wie findet man Wasser dort? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber sie sagen, sie haben Wasser gefunden. Die Galaxie trägt die Bezeichnung SPT-0311-58. Die säkuläre Wissenschaft, die sucht seit Jahrzehnten nach Wasser im Weltall. Nun, nicht weil sie dem biblischen Bericht glauben, sondern weil sie meinen, das wäre ein Hinweis für außerirdisches Leben. Nun, wenn also irgendwann vielleicht wirklich Wasser im Weltraum oder am Ende vom Weltraum gefunden wird, dann ist es kein Hinweis auf außerirdisches Leben, sondern es ist ein Hinweis, dass Gott möglicherweise das Wasser, von dem wir hier lesen, am Ende der Ausdehnung platziert hat. Nun kommen wir zu Tag 3 und ihr dürft gerne Vers 9 bis 10 aufschlagen. Wir sind immer noch, die gewaltigen Wassermassen, die sind nun oberhalb des Gedehnten und da sind gewaltige Wassermassen unterhalb des Gedehnten. Aber unterhalb des Gedehnten, das heißt unsere Erde, ist ein einziges Weltmeer, das die Erde bedeckt. Psalm 104, Vers 6, den wir uns später nochmal ganz anschauen werden, er sagt, dass Gott die Tiefe mit der Wasserflut bedeckt hat, wie mit einem Kleid, das er über sie drüber gelegt hat. Nun, die ganzen Materialien müsst ihr euch vorstellen, die Steine, die Felsen, das Eisen, das Silber, das Gold, aber auch alle Mineralien, alles ist wahllos vermischt und vermengt. Und das ist auch nur nebenbei der Grund, dass Bodenschätze nicht in abgepackten Paketen, so in Europaletten irgendwie, auf unserer oder unter der Erde gefunden werden, sondern alles ist vermischt, so wie hier in dieser Goldmine. Und alles muss abgebaut werden. Und das war Gottes Plan mit der Erde, sie nutzbar zu machen. Heute an Tag 3 werden wir uns schafft Gott zwei Dinge. Nun, er lässt das Trockene der Erde zu einem Kontinent werden. Er scheidet das Wasser von der Erde. Und das Zweite, was Gott schafft, ist, er bekleidet die Erde mit Vegetation. Und zwar alles Vorbereitung, damit die Erde bewohnbar wird und damit sie gefüllt werden kann. Lasst uns die ersten beiden Verse lesen aus 1. Mose Kapitel 1, Vers 9 und Vers 10. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, auf Hebräisch Eretz, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Es deutet immer darauf hin, das wird immer noch so genannt. Nur nicht auf Deutsch, sondern auf Hebräisch. Die Hebräer bezeichnen das immer noch so. Nun, Gott sammelt das gesamte Wasser an diesem Tag an einen Ort. Das heißt, wir können davon ausgehen, und der Text deutet es an, dass Gott hier einen einzigen Superkontinenten schuf, der aus dem Wasser herausragt. Nun, wenn ihr euch die Kontinente auf einem Globus anschaut, dann werden die meisten feststellen, ach, irgendwie passen die schon ein bisschen gut zueinander. Ja? So Afrika und die Westküste passt gut zu Südamerika hinein. Und auf diese Idee kam der deutsche Geowissenschaftler und Polarforscher Alfred Wegener im Jahr 1910, also vor knapp 100 Jahren. Nun, seine Kollegen, die haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt, das stimmt nicht. Aber nach ein paar Jahren mussten sie ihre Theorie und Skepsis ablegen, weil man kann heute immer noch messen, dass diese Kontinentalplatten sich verschieben. Je nachdem, manche langsamer, manche schneller. Die Pazifische Platte ist so ungefähr 10 Zentimeter pro Jahr. Und da, wo sie sich auseinanderdehnt, das ist so wie bei der Haut, da ist Narbengewebe. Ja, von unten wird das gebildet. Nun, irgendwann, wir haben heute nicht einen Superkontinenten, sondern wir haben viele. Irgendwann müssen wahrscheinlich diese Kontinentalplatten aufgebrochen sein. Wir kommen noch dazu, wenn wir uns die Sintflut ansehen, in 1. Mose Kapitel 6 bis 9. Aber es gibt sowohl biblische wie auch geologische Hinweise, dass vermutlich diese Kontinentalplatten während der Sintflut aufgebrochen sind. Und dass sich da die Kontinente geteilt haben, wie wir sie heute haben. Nun, aber was Gott hier tut, ist, er lässt erstmal ein Kontinent oder die Erde emporsteigen aus dem Wasser. Was hier vor sich geht, können wir uns kaum vorstellen. Nun, kleine Jungs, die sind von Baggern und Radladern sehr beeindruckt, nicht wahr? Nicht nur kleine Jungs, sondern große auch. Und zwar von so einem richtigen Radlader, so ein richtig großer, vielleicht habt ihr einen schon gesehen, der mit seiner Schaufel so 2 Tonnen Erde einfach so wie im Hand umdrehen quasi hochpacken kann und hieven und abladen kann. 2 Tonnen Erde und Gestein, überhaupt kein Problem. Nun, wisst ihr, was Gott hier tut? Wir wissen nicht genau, wie viel, aber Gott bewegt ungefähr 510 Millionen Quadratkilometer Erdmassen an die Erdoberfläche. Wir wissen nicht genau, ob es wirklich so viel waren. So viel, sagt man, entspricht heute die Erdmasse. 510 Quadratkilometer Erdmassen. Nun, es muss gekracht haben im Gebälk der Erde. Es muss gebebt haben. Nun, stellt euch vor, Menschen hätten schon gelebt. Ich glaube, die wären alle vor Angst erstarrt und wären am selben Tag schon ausgestorben. Nun, das Meer muss geschäumt haben, als diese gewaltigen Erdmassen aus dem Meer herausragen. Nun, die größten Tsunamiwellen, die es heute gibt, waren vermutlich nichts dagegen. Die größten sind ungefähr 100 Meter und wahrscheinlich wurde das damals getoppt. Und das heißt, dass die Engel Gottes dabei waren in Hiob 38. Nun, ich weiß nicht, wie man sich's vorstellen kann. Ich denke, ich stelle es mir so vor, vielleicht haben sie sogar musiziert. Und sie haben so eine richtige Sinfonie, war das. Ein riesiges Orchester, während die ganzen gewaltigen Erdmassen aus dem Meer aufsteigen. Es ist wie unfassbar gute Filmmusik, während man das Ganze sich anschaut auf der Leinwand. Und die Engel waren dabei und sie waren sicherlich nicht still. Und während es überall kracht im Gebälk und alles bebt und erschüttert, sieht man die Sinfonie und wie Gott diese gewaltigen Wassermassen emporhebt. Nun, es muss ein gewaltiges Naturschauspiel gewesen sein. Psalm 104, der Psalm, den wir uns nachher anschauen, er sagt, die Berge stiegen empor und die Täler senkten sich zu dem Ort, den du gesetzt hast. Das heißt, die Berge haben sich aus dem Meer empor erhoben und auf der anderen Seite hat sich das Meer abgesenkt. Nun, heute im Marianengraben im Pazifik ist der tiefste Punkt des Pazifik ist 11.034 Meter tief. Der Atlantik folgt dem mit 9.200 Meter. Das heißt, richtig gewaltige Bewegungen müssen stattgefunden haben. Nun stellt euch die Frage, wie tut Gott das? Hat er so einen großen Bagger? Schaut in Vers 9 hinein. Es heißt, und Gott sprach. Das ist alles. Nun, der stärkste Gewichtheber, ich habe extra nachgeguckt, der kann ein bisschen mehr wie das Doppelte seines eigenen Gewichts anheben. Die Ameise ist ein bisschen stärker. Sie kann das 50-fache ihres eigenen Gewichts tragen. Aber Gott, er spricht einfach. Und diese ganzen gewaltigen Massen an Erde bewegen sich und tauchen empor aus den Meeresfluten. Psalm 33, er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Wir Menschen, wir müssen immer Hand anlegen. Gottes Methode ist anders. Er spricht und es geschieht. Und das konstant durch die ganze Schöpfungswoche. Tag 1 in Vers 3, er spricht Licht ins Dasein. Tag 2, er spricht die Ausdehnung, das Gedehnte, den ganzen Weltraum ins Dasein. Tag 3, das ist den Tag, den wir uns heute anschauen, die Erde und die Vegetation. Tag 4, er spricht Sonne, Mond und Sterne ins Dasein. Tag 5, er spricht die Meerestiere und die Vögel ins Dasein. Tag 6, Vers 24, er spricht die Landtiere ins Dasein. Und dann spricht er und sagt, lasst uns Menschen machen. Nun, wir müssen uns bewusst werden, dass es zwei große Ereignisse gab, wo gewaltige Wassermassen und Erdmassen bewegt wurden. Und das erste Ereignis ist Tag 3 an diesem Schöpfungstag, als die Erdmassen und der Kontinent aus dem Meer emporgehoben wurde. Aber das zweite Ereignis ist bei der Sintflut. Da werden wir noch dahin kommen. Bei der Sintflut wird alles noch einmal durchgewühlt und gemengt. Bei der Vorbereitung stieß ich darauf, dass man im Gestein tatsächlich beide Ereignisse sehen kann. Das ist unfassbar. In der Geologie nennt man das The Great Unconformity. Im Deutschen gibt es keinen Fachbegriff, soweit ich gefunden habe. Man übersetzt es entweder als die große Lücke oder die große Unkonformität. Aber auf der ganzen Welt kann man, auf jedem Kontinent kann man beobachten, dass es eine Linie im Gestein gibt. Und zwar unter dieser Linie ist harter Granit und oberhalb dieser Linie ist Sedimentgestein. Und alles spricht dafür, dass der untere Teil Gestein ist, das von vor der Sintflut her stammte. Und das obere Gestein ist durch die Sintflut gebildet worden. Nun, wen das mehr interessiert, der kann sich gerne ein Video anschauen von dem Institute for Creation Research. Ich habe den Link im Wochenblatt hinterlegt, 2. Aber stell dir vor, du kannst Hand anlegen an das Gestein, das Gott am dritten Tag aus den Tiefen des Ozeans an die Oberfläche geholt hat. Und gleichzeitig kannst du Hand anlegen an das Gestein und das Sediment, das während der Sintflut entstanden ist. Ein weiterer Beweis dafür ist, dass unter dieser Linie dort sind keine Fossilien zu finden. Keine. Alle Fossilien sind oberhalb dieser Linie gefunden worden. Nun, die Evolutionisten, sie scheitern. Sie sind ratlos. Sie haben keine Erklärung, warum. Eigentlich müsste es unten drunter auch etwas geben, aber es gibt es nicht. Nun, ein paar andere Bilder seht ihr hier. Das heißt, überall, das ist der Grand Canyon, wo Henrik und Lissy wahrscheinlich, glaube ich, auch waren. Überall sieht man diese Linien. Im nächsten Bild auch. Eine deutliche Linie unterhalb hartes Granitgestein und oberhalb Sediment. Und manchmal ist es sogar anders geschichtet. Manchmal ist der Granit so geschichtet und das Sediment so. Das ist in Europa, ich glaube in Niederlande, ein Bild. Das kann man überall beobachten, selbst in Deutschland. Ich habe gelesen in Hettstedt, ich war noch nie dort, aber dort kann man es beobachten. Im Harz kann man es beobachten. Nun, wenn ihr das nächste Mal auf Wanderung seid, dann haltet Ausschau. Vielleicht seht ihr sowas und denkt dran, das sind die Spuren von Tag 3, als Gott diese gewaltigen Erdmassen aus dem Meer an die Oberfläche erhob. Und das andere ist die Sintflut, als Gott die Welt richtete. Das heißt, du kannst sehen und sogar anfassen, wo die Wasserfluten der Sintflut das erste Mal auf die Erde trafen. Auf jedem Kontinent, Europa, Afrika, Mittleren Osten, Nordamerika. Du kannst Gottes Wort vertrauen. Schaut noch einmal in Vers 9 und 10. Dort heißt es, und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Nun, ein anderer Angriff, der auf diesen Text immer wieder abzielt, kommt von Ungläubigen, die vorwerfen, dass Mose oder wer auch immer diesen Text geschrieben hätte, heidnische Mythologie in den Schöpfungsbericht hineingewoben hätte. Nun, und diese Legenden, man weiß, woher die kommen, man kann sie sehr gut einordnen. Eine Legende, die ist im Westsemitischen, das ist Ugaritisch, das ist quasi alles Mittelmeer, so von Israel ein bisschen aufwärts Richtung Syrien, heutige Türkei. Und zwar gab es dort den Baal-Zyklus. Die andere geografische Ebene, wo diese Mythologien entstanden sind, waren in Babylon, in Mesopotamien. Und vielleicht habt ihr auch schon von denen gehört, wahrscheinlich die bekannteste ist das Gilgamesch-Epos. Aber die größere und einflussreichere ist Enuma Elish, so heißt es. Und Enuma Elish ist ein babylonischer Schöpfungsmythos, der besagt, dass am Anfang ganz viel Wasser tobte und dann teilte sich das Wasser in das obere Wasser. Dafür war der Gott Apsu zuständig, nämlich das Süßwasser. Und für das untere Wasser wäre die Göttin Tiamat verantwortlich gewesen für das Salzwasser. Nun, die haben sich vereint und hatten Kinder, sagt die Legende, die Mythologie. Der älteste Sohn und Halbgott brachte seinen Vater um. Darauf erschuf Tiamat 11 fürchterliche Monster, um die Kinder zu töten, weil diese ihren Gatten umgebracht hätten. Schlussendlich besiegte Marduk Tiamat, erlegte sie mit einem Pfeil, aus ihren Augen würden diese zwei Ströme Euphrat und Tigris entspringen. Ihren Körper habe er in zwei Hälften geteilt, woraus er Himmel und Erde schuf. Nun, vielleicht denkt ihr, was für ein Quatsch. Dem stimme ich vollkommen zu. Was für ein Quatsch. Wer glaubt an sowas? Nun, nur eine kurze Klammer. Alex hat es vorhin schon angedeutet. Wenn jemand heute sagt, Mutter Natur hat sich etwas ausgedacht, nun, dann müssen wir sagen, das ist genau derselbe Quatsch. Wie kann jemand glauben, dass Mutter Natur sich etwas ausdenkt? Hat etwa Mutter Natur einen Willen, ein Intellekt, irgendwie Umsetzungsfähigkeit? Nein, das ist Mythos. Das ist eine Weltanschauung, die man sich einredet, weil sie der Wahrheit nicht entspricht. Das heißt, die Mythologie von damals und Marduk und Tiamat, die ist nicht anders, wie heute zu sagen, Mutter Natur hat das toll gemacht. Nun, es gibt leider viele anerkannte Quellen, die sagen, dass Enuma Elish, also diese mythologische Quelle, das sollte später die Grundlage für die hebräischen Schriftgelehrten sein, die den Text verfassten, der heute als das biblische Buch Genesis bekannt ist. Nun, vielleicht wirst du mit sowas konfrontiert in der Schule, im Religionsunterricht, könnte sehr gut sein, oder auf anderen Quellen, die du liest. Nun, du darfst dich nicht irritieren lassen. Satan will nämlich genau das. Er will dich irritieren, dass du Gottes Wort nicht als Gottes Wort anerkennst. Nun, die Legende geht weiter. Und zwar besagt sie, und das wird relevant wegen unserem Text heute, dass ein riesiges Meeresungeheuer darum kämpfte, die Souveränität zu bewahren. Und es leistete Widerstand, weil es wollte nicht, dass Erde und Meer getrennt wird. Es wollte, dieses Seeungeheuer wollte, dass quasi das Meer die Erde konstant überflutet. Und dieses Meeresungeheuer namens Rahab solle Gott daran gehindert haben, das Land vom Meer zu trennen. Und Gott hätte das Meer sowie das Meeresungeheuer zähmen und in Schranken weisen müssen. Damit Gott der Legende nach die Grenzen des Meeres und die Küstenlinie festlegt, musste er das Ungeheuer Rahab bekämpfen und besiegen. Nun, diese Legenden gab es wirklich. Und in der Weisheitsliteratur wird sie sogar erwähnt und darauf angespielt. Aber es wird nicht als Tatsache dargestellt, sondern es wird als Metapher erwähnt. In der Poesie ist vieles möglich, was auf die Realität nicht zutrifft. In der Poesie, da können Bäume sich satt trinken, werden wir nachher sehen in Psalm 104. In der Poesie können Berge hüpfen. Ja. In der Poesie können Wolken festgenagelt werden. Aber das trifft nicht auf die Realität zu. Nun, Hiob, der vermutlich zur Zeit Abrahams lebte, er kannte diese Legende von Rahab. Er erwähnt sie sogar. Jesaja kannte diese Legende und gebraucht sie als Metapher, nur als Bild für alles, was sich der Macht Gottes widersetzt. Mose, der erste Mose schrieb, kannte diese Legende garantiert, weil die ägyptischen Mythologien waren sehr ähnlich. Aber, hör gut zu, Mose vermied es peinlichst und sorgfältigst in irgendeiner Weise, Legende in den Schöpfungsbericht einfließen zu lassen. Nun, Mose hat es vermieden, irgendetwas, was mit heidnischem Götzendienst vermischt werden konnte, hineinfließen zu lassen in den Schöpfungsbericht. Und zwar so sehr, dass er an Tag 4 nicht einmal die Namen von Sonne, Mond nennt. Weil die Menschen standen damals, und nicht nur damals, sondern immer in der Gefahr, die Schöpfung mehr anzubeten wie den Schöpfer selbst. Das heißt, 1. Mose ist keine Poesie. 1. Mose ist Prosa. Ihr dürft den Deutschlehrer fragen, was Prosa ist. Das ist eine Geschichtsschreibung, eine nüchterne Berichterstattung. Es ist nichts, was irgendwie auf lyrische oder poetische Form berichtet wird. In 1. Mose 1 bis 11, von dem ganzen ersten Buch Mose, kommt keine Mythologie und keine Lyrik in dem Sinne vor. Nun stellen sich viele natürlich die Frage, okay, Aber da gibt es doch Ähnlichkeiten zwischen dem Schöpfungsbericht und dieser mythologischen, mesopotamischen Legende und Mythologie. Wie kommt das? Nun, ich greife kurz vor, wir werden uns das in 1. Mose 10 und 11 nochmal anschauen. Es läuft alles auf Nimrod zurück. Nimrod war der Urenkel von Noah, ungefähr 80 bis 100 Jahre nach der Sintflut. Er war der erste Gewalthaber, der erste Herrscher auf Erden. Er war nicht gläubig und er war vermutlich auch der Anführer in diesem Turmbau zu Babel. Und dieser Turmbau war nicht einfach nur ein Turm, also ein runder Turm, den man versucht, bis in den Himmel zu bauen, sondern es war eine Zikkurat, ein religiöses Gebäude. Und man hat in Mesopotamien viele dieser Zikkurat, die alle nach demselben Prinzip gebaut wurden, ausgegraben. Und in allen diesen Türmen wurde der Gott Marduk angebetet. Das heißt, es brauchte eine Religion, um Menschen zu vereinen und sie zu beherrschen. Und Nimrod, er musste eine Religion erfinden, die eine Alternative war zur Wahrheit. Nimrod, er musste eine Religion erfinden, die zu dem, was Noah und Sem und Ham und Japhet gelehrt haben, was sie erzählt haben, ihr ganzes Leben lang ihren Kindern beigebracht haben. Es musste eine Alternative zur Wahrheit geben. Und Nimrod hat sie sehr wahrscheinlich erfunden. Und er begann und verdrehte all das, was er von seinem Großvater, von Noah und von Ham gehört hatte, verdrehte er. Und das kennen wir sehr gut. Satan verdreht immer die Wahrheit. Er nimmt einen Tropfen Wahrheit und füllt diesen Tropfen Wahrheit in ein ganzes Glas voller Lüge. Und deswegen ist der babylonische Schöpfungsbericht oder die Mythologie und der ganze Marduk-Kult, deswegen gibt es so viele Ähnlichkeiten oder Parallelen zur Schöpfung. Weil das war, was er schon immer gehört hatte. Nun werden vielleicht ein paar Bibelkritiker sagen, aber warte, die babylonischen Mythologien, die sind viel früher niedergeschrieben worden wie das Buch Mose. Ja, das stimmt. Aber nur weil eine Lüge früher niedergeschrieben wird, macht es die Lüge immer noch nicht zur Wahrheit. Nun, du kannst Gottes Wort wirklich vertrauen. Du kannst dem Schöpfungsbericht wirklich vertrauen. Es ist keine lyrische Poesie. Es ist keine Mythologie. Vielmehr, einer der Kommentatoren, Keil und Delitzsch, waren zwei Deutsche, einer von denen sagt, vielmehr ist es eine Urkunde. Nun, geh mal zum Notar und verfasse eine Urkunde, da findest du keine Poesie drin, sondern einfach nur reine Fakten, die Sachlage. Lass uns weiterlesen, die Verse 11 bis 13, 1. Mose 1, 11 bis 13. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor und Gewächs, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Nun, wörtlich heißt es hier, die Erde soll mit frischem, grünen Mantel von Grün bedeckt sein. Was wir hier lesen, ist nicht irgendwie eine botanische Katalogisierung der gesamten Vegetation, nein, sondern es heißt einfach, soll Gras, Kräuter und Bäume hervorbringen. Ja, die Kräuter umfassen alle Büsche und Sträucher, aber auch den Weizen, die Tomaten, die Gurken, die Trauben. Und die Bäume umfassen alles, was irgendwie so hölzrig ist, einschließlich die Obstbäume. Und diese Bäume und die ganze Vegetation, sie wird nicht, Gott hat nicht nur den Samen gemacht, sondern sie ist bereits fertig ausgewachsen. Aber in jeder Pflanze hat Gott den Samen, wie es heißt, nach seiner Art eingepflanzt. Das heißt, jeder Organismus trägt seine eigene DNA-Struktur. Und jeder Organismus reproduziert seine eigene DNA. MacArthur, der sagte an einer Stelle sehr amüsant, er sagte, du kannst den Rest deines Lebens nur noch dich von einem Huhn ernähren. Aber selbst wenn du 20 Jahre nur Huhneiweiß zu dir nimmst, wirst du immer noch kein Huhn sein und gackern, sondern jede deiner Zellen reproduziert nur den eigenen Kot. Das heißt, du kannst oben Huhneiweiß reinwerfen, wie viel du willst, raus kommt immer nur in deinen Zellen menschliches Eiweiß. Alles nach seiner Art. Und dieses Prinzip ist Gott so wichtig, dass es im ersten Kapitel 10-mal wiederholt wird. Das ist unfassbar. Stell dir vor, bereits an Tag 3 hat Gott die DNA erschaffen. Und erst 6000 Jahre später findet man überhaupt fest, dass es sowas gibt. Und man ist immer noch nicht fähig, sie vollständig zu analysieren. Nun, was für ein Genie kann so etwas entwerfen? Es ist nur ein unendlich weiser Gott. Und diese Weisheit wird in so vielen Dingen sichtbar. Und es heißt hier, jedes Gewächs soll Samen hervorbringen. Das heißt, wie vermehrt sich eine Pflanze? Wie soll das geschehen? Nun, alles, was wir schaffen, kann sich nicht vermehren. Hast du schon mal eine Suppe, die du gestern oder heute machst, vermehrt sie sich? Irgendwie nicht wirklich. Oder ein Tisch, den du irgendwie gebastelt hast. Das wäre so toll, wenn der Tisch kleine Tische kriegt. Ja. Oder irgendwie, was auch immer, du, ein Handy oder ein Computer wird erfunden und die vermehren sich und reproduzieren sich. Nun, nichts, was wir tun, hat diese Fähigkeit. Aber Gott hat etwas erfunden, damit alle Pflanzen, alle Bäume, alle Tiere und alle Menschen sich fortpflanzen. Und das nennt Gott den Samen. Dort ist die gesamte Information enthalten. Nun, ein Beispiel möchte ich euch geben, und zwar ist es ein kleines Blümchen, das man überall findet, und zwar der Reiherschnabel. Wie komplex das ist, sehen wir in dem Samen. Nun, die Samen, ihr seht hier, das ist die Blume und hier unten ist der Samen. Der Samen, er trocknet, er windet sich und durch diese Windung entsteht Spannung. Und irgendwann wird der Samen dann quasi abgelöst und er katapultiert richtig weit entfernt und fällt dort nieder auf die Erde. Nun, was passiert dann? Durch die Luftfeuchtigkeit, wenn Tau ist, dann dehnen sich dieser Samen, der, nun eigentlich ist er tot, aber er enthält die ganze Information des Lebens in sich. Und er dehnt sich auf, wie da oben. Einfach nur durch die Luftfeuchtigkeit. Und dann trocknet es, weil die Sonne scheint und die Luftfeuchtigkeit geht wieder runter. Und dann zieht er sich zusammen. Und dadurch bewegt sich dieser, man nennt es Granne, immer weiter, bis er irgendwo auf Erde stößt. Und dann hat er diesen Bohrer. Sieht wirklich aus wie ein Spitzbohrer. Mit diesem Bohrer und durch das konstante Luftfeuchtigkeit geht hoch, er dehnt sich aus, Luftfeuchtigkeit geht runter, bohrt er sich ein in die Erde und wird dann zu einer neuen Blume. Nun, das ist unfassbar, oder? Wer hat sich sowas ausgedacht? Nun, beim Recherchieren stellte ich fest, dass in einer Gartenzeitschrift zu dieser Pflanze sagte jemand folgenden Satz. Pflanzen haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Strategien entwickelt, um sich fortzupflanzen. Nun, ich dachte, glauben Sie wirklich, was Sie da sagen? Also die Pflanze hat sich das ausgedacht? Eine Strategie entwickelt? Nun, das ist nicht möglich. Eine Pflanze, die muss schon den fertigen Samen in sich tragen, die ganze DNA, ansonsten würde sich das Leben nicht fortsetzen. Aber nehmen wir einmal an, es würde einen Baum geben, der da ist, vielleicht eine Tanne. Und nun würde dieser Baum sich eine Strategie überlegen, wie er sich fortpflanzt. Nun, finde den Fehler. Ein Baum denkt nicht. Ein Baum hat kein Intellekt. Er hat keinen Willen. Nun, nehmen wir einmal an, er würde doch denken. Und der Baum würde sich überlegen, was wäre meine Strategie der Fortpflanzung? Nun, während er so nachdenkt und denkt und denkt, wäre er längst ausgestorben, weil er kommt nie auf den grünen Zweig. Wie es mit der Fortpflanzung weitergeht. Nun, nimm einfach mal an, er würde sich doch irgendwie fortpflanzen. Er hätte noch keine Idee, was ist meine Strategie, aber irgendwie reproduziert er sich doch, was eigentlich unmöglich ist. Aber was kommt raus, nachdem er sich reproduziert hat? Immer noch ein Baum ohne Reproduktionsmöglichkeit. Also ihr merkt einfach, es funktioniert nicht. Es ist einfach Dummheit. Wie jemand sagte, Evolution ist rationaler Selbstmord. Ein Baum kann sich nicht fortpflanzen, wenn er nicht schon den Samen in sich hat. Jede Pflanze, jeder Same ist ein Meisterstück Gottes und reproduziert sich selbst. Wenn du bei Pflanzenkölle für die nächste Saison Tomatensamen kaufst und du würdest feststellen, da wachsen Gurken. Nun, vielleicht würdest du dich sogar beschweren und zurückgehen und sagen, okay, ich habe hier den Zettel, den Einkaufszettel, hier ist das Bild, hier war die Packung. Nun, stell dir vor, der Verkäufer würde sagen, weißt du, der Same hat sich einfach weiterentwickelt. Nun, niemand würde das wirklich glauben, weil wir überzeugt sind, was man sät, das erntet man. Noch nicht einmal die, die sagen, irgendwas entwickelt sich. Alles ist durchdacht, alles ist ein Meisterstück Gottes. Nun, andere Samen, die gleichen mehr einem Fallschirm. Wisst ihr welche? Der Löwenzahn. Andere Pflanzen, sie benötigen Bienen, um bestäubt zu werden. Alles ist durchdacht, alles ist aufeinander abgestimmt. Wann der Same abspringt, wie er weitergetragen wird, was löst aus, dass der Same aufgeht? Manchmal ist es Feuchtigkeit. Bei den Samen von den Eukalyptus- und Mammutbäumen braucht es beispielsweise Feuer. Das heißt, es muss einen Waldbrand geben, damit die harten Schalen, wo die Samenkapseln drin sind, platzen und rauskommen. Unfassbar. Wer hat sich das ausgedacht? Es gibt nur einen, der so weise ist, der alles, das ganze Ökosystem steuern kann. Und dann heißt es in Vers 11, und es geschah so. Nun, dieser kleine Satz, der kommt immer wieder vor, und es bedeutet nicht, dass Gott es machte und es geschah, sondern das deutet darauf hin, das Ergebnis ist bis heute immer noch da. Es ist immer noch so. Die Erde, sie ist weder ein Gott, wie es viele nahöstliche Religionen sehen. Die Erde ist auch keine Person, die einen Intellekt oder einen Willen hat. Die Erde ist auch keine Mutter Natur, sondern die Erde ist Material, das Gott gehorcht. Ein Ökosystem, das Gott aufgesetzt hat und das er immer noch erhält und steuert. Und dann heißt es, Gott sah, dass es gut war. Jede Handlung ist ein Schritt, die Erde bewohnbar zu machen. Zwei Tage, drei Tage später bringt Gott die Meerestiere, die Vögel, die Landtiere, den Menschen. Und all die sind auf die Nahrung angewiesen, die er hier an Tag 3 schafft. Nun, hast du schon mal ein Aquarium für Fische vorbereitet? Nun, wir haben hier einen Meister unter uns, der das aus viel Freude tut. Der typische Anfängerfehler ist, dass man Fische in sauberes Wasser hineintut und kurze Zeit später stellt man fest, sie sind tot. Das Wasser war doch gut. Nun, ein Aquarium muss vorbereitet werden. Die Temperatur, das Wasser, die Pflanzen, die Bakterien, der pH-Wert, Nitrit, Giftstoffe. Wie kommt Sauerstoff überhaupt in das Wasser hinein? Nun, alles muss in einem ökologischen Gleichgewicht kommen. Ansonsten sterben die Fische einfach. Bei einem 300-Liter-Aquarium sollte man ungefähr 4 Wochen lang warten, bis man Fische hineinsetzt. Ja, und immer wieder mit Teststreifen prüfen, die Wasserqualität und so lange. Nun, Frage, wie lange wartet Gott, bis das gesamte Ökosystem der Weltmeere funktioniert, um die Fische hineinzusetzen. Keine 24 Stunden. Unfassbar. Am nächsten Morgen setzt er das ganze Gewimmel ins Wasser. Und es lebt und überlebt. Dieses Ökosystem aller Meere ist wesentlich komplexer wie 300 Liter Aquarium mit Süßwasserfischen. Nun, merkst du, welche Weisheit hier am Werk ist? Alles zu bedenken, alles aufeinander abzustimmen, zu erschaffen, aber dann auch funktionsfähig zu behalten. Nun, in dieser Woche, während der ganzen Vorbereitung und mitten im Text, war ich nebenher noch hin und wieder ein paar Stunden beschäftigt mit der Dienstplanung für die Sonntagsschulmitarbeiter. Ihr habt sicherlich alle gemerkt, ja, ihr wurdet am Freitag quasi alle bombardiert von Einladungen. Und ich musste so feststellen und dachte, oh, in diese Dienstplanung, da geht so viel Überlegen hinein. Ja? Da sind neue Mitarbeiter, manche springen, manche müssen fest eingearbeitet werden. Dann soll eine Häufigkeit nicht überschritten werden. Ja? Ziel ist so alle 4-5 Wochen. Dann ist jemand im Urlaub, dann macht jemand am selben Tag Musikdienst und so weiter. Und ich dachte, ist der Wahnsinn, wenn man hier an einem kleinen Rädchen dreht, dann ändert sich alles. An einem Punkt war ich fertig, hatte den ganzen Oktober geplant, alles fertig, bis ich auf jemanden kam, der Urlaub hatte. Es hat alles durcheinander gebracht. Und ich musste alles wieder rückgängig machen. Alle Leute, die ich angefragt hatte, wieder zurücknehmen, die ganze Planung wieder zurück und alles nochmal planen. Alle Sonntage, alle Mitarbeiter. Vielleicht kennst du sowas auch, ja. Nun, das Ding dabei ist, ein Kinderdienst ist noch kein großes Ökosystem. Nun, stell dir diese Planung vor im gesamten Universum. Alles unter Kontrolle zu haben, alles zu bedenken. Und es ist nicht so, dass Gott etwas gemacht hat, ausprobiert hat und dann hat er festgestellt, oh, es funktioniert doch nicht. Naja, ich mache es nochmal zurück und fange nochmal neu an. Sondern an Tag 3 hat das komplette Ökosystem perfekt funktioniert, perfekt aufeinander abgestimmt. Wie wird Sauerstoff produziert? Was sorgt dafür, dass der Sauerstoffgehalt in der Luft konstant bleibt und nicht mal heute 10% hat und übermorgen 90%? Wie harmoniert alles? Die Temperatur, der pH-Wert, die Mineralien. Und dann hat Gott die Bäume und die Sträucher erschaffen. Und das Faszinierende ist, an diesem Tag war die perfekte Bodenzusammensetzung fertig. Gott hat keine Pflanzenerde bei Hornbach gekauft, um seine Blumen dort hineinzupflanzen, sondern er hat gesorgt, dass sie perfekt ist. Er hat schon, als er dieses ganze Massen herausholte, dafür gesorgt, dass die ganzen Schwermetalle, die Gifte, das Blei, das Kupfer, das Quecksilber, nun, dass die nicht gerade an der Oberfläche liegen, da wo die Tomaten wachsen und der Weizen und die Äpfel und die Gurken und die Paprika. Es würde uns nicht gut bekommen. Sondern der Boden, der musste schon so beschaffen sein, dass Pilze überleben, dass 2 Tage später die Milben in diesem Boden sind, die Bakterien, die Regenwürmer, die Käfer, die Tausendfüßler. Der Boden, damit alles wächst, musste schon die perfekte Zusammensetzung von Natrium, Calcium, Kalium, Magnesium, den richtigen pH-Wert, alle Mineralien haben und den besten Dünger. Der Boden war perfekt, als Gott die Pflanzen hineinsetzte oder man müsste sagen, hineingesprochen hat. Nun, würdest du zustimmen, dass dies ein unglaublich weiser Gott sein muss, der ein solches Ökosystem nicht nur im Mikrokosmos, sondern bis zum Makrokosmos zusammenstellt und erhält? Ich meine, das zeigt seine Allmacht, seine Allwissenheit. Er ist unendlich weise und gut. Und ich hoffe, du würdest zustimmen. Aber hier kommt die nächste Frage. Denkst du, dass dieser Gott, der dieses große Ökosystem kontrolliert, auch dein persönliches Ökosystem unter Kontrolle hat. Hat Gott dein Ökosystem zusammengestellt? Die Menschen, die neben dir sind. Nun, sowohl deine Freunde wie auch die, die dir nicht so ganz liegen. Hat Gott dein Familienökosystem zusammengestellt und unter Kontrolle? Den Ehepartner, den du geheiratet hast, die Kinder, die er dir gegeben hat? Hat Gott dein Gemeindeökosystem unter Kontrolle? Die Gemeinde, in der du bist? Die Geschwister, mit denen du im Dienst zusammenarbeitest und dienst? Hat Gott dein Schul- und dein Arbeitsleben-Ökosystem unter Kontrolle? Die Schule, die du besuchst oder nicht besuchst, die Arbeitskollegen, die du hast, die Nachbarn. Nun, versteh dir, wenn Gott das ganze Ökosystem dieses ganzen Universums im Griff hat, und daran würden wir nicht zweifeln, dann hat er dein Ökosystem unter Kontrolle. Im Neuen Testament wird dreimal von dem allein weisen Gott gesprochen. Er ist der Einzige, der alles mit solcher Weisheit zusammenstellt, auch dein Ökosystem. Er kennt die Wünsche, die du hast und die vielleicht auch nie in Erfüllung gehen. Er kennt die Anzahl deiner Haare, die nicht mal du kennst und die nach dem Duschen heute Morgen weniger geworden sind. Er kennt jede Zelle deines Körpers. Er weiß, was er in dein Leben bringen kann und was nicht. Er weiß, wenn er an diesem Rädchen dreht, wie sich alles auswirkt auf dein ganzes Leben. Er weiß, wann dein Auto ausfällt und wann nicht. Er weiß, wann du krank wirst und wann nicht. Er weiß, wie viel du tragen kannst. Er weiß, wo du erfrischt bist. Wärst. Wenn du Gott liebst, dann wirst du am Ende deines Lebens zurückschauen auf dein Ökosystem. Und du wirst hoffentlich dieselben Worte sagen, du wirst gewiss dieselben Worte sagen und siehe, es war sehr gut. Weil alles, wo Gott am Werk ist, gut ist, denen, die ihn lieben. Und da kann man nur einstimmen in die Hymne, wie Paulus in Römer 11, Vers 33 endet, wo er sagt, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber geworden? Ich meine, wer hat ihm gesagt, wie er das ganze Ökosystem zusammenstellen soll? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Du kannst Gottes Weisheit vertrauen in deinem Ökosystem. Nun möchte ich mit Psalm 104 schließen. Und ihr dürft gerne Psalm 104 aufschlagen. Höchstwahrscheinlich ist er von David geschrieben. Er trägt nicht den Titel, den direkten Titel, aber es gibt viele Anzeichen dafür, dass er der Autor ist. Benedikt, er sagt über Psalm 104, Psalm 104 ist ein Lied von der Schöpfung, der den Prosabericht von der Schöpfung, also aus 1. Mose 1, in lyrische Form gießt. Ah, wie gut, das kann man kaum wiedergeben. Alexander von Humboldt, nun deswegen wird auch die Humboldt-Universität Humboldt-Universität genannt. Er lebte, ich glaube, im 18. Jahrhundert. Er sagt über diesen Psalm, man möchte sagen, dass in dem einzigen 104. Psalm das Bild des ganzen Kosmos dargelegt ist. Man staunt in einer lyrischen Dichtung von so geringem Umfang, mit wenigen großen Zügen das Universum, Himmel und Erde, geschildert zu sehen. Wie zutreffend. Und ich möchte durch den ganzen Psalm hindurchlesen. Vers 1. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß, mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn. Nun, seht ihr, was David hier sagt? Er sagt, Gott ist groß, nicht die Schöpfung. Die Schöpfung ist auch groß, aber Gott ist groß. Gott können wir nicht sehen, aber die Schöpfung macht uns seine Pracht deutlich und sichtbar. Vers 3 und 4. Der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinem Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Nun, man könnte hier meinen, dass er von der Sintflut spricht, aber der ganze Kontext spricht von der ersten Schöpfungswoche. Das heißt, er spricht hier von unserem Tag, seht ihr es? Von Tag 3, an dem Gott, an dem noch die Erde bedeckt war. Und hier wird auf lyrische Weise unser Tag beschrieben, Tag 3, an dem Gott dann Wasser und Land trennt. Schaut Vers 7. Aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Und nun wird beschrieben, wie Gott alles Lebendige auf der Erde versorgt. Schaut in Vers 10. Du lässt Quellen entspringen in den Tälern. Sie fließen zwischen den Bergen hin. Sie tränken alle Tiere des Feldes. Die Wildesel löschen ihren Durst. Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels. Sie lassen aus den Zweigen ihre Stimme erschallen. Du tränkst die Berge aus deinen Obergemächern. Von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Und jetzt kommt der zweite Teil vom dritten Schöpfungstag, unser Tag, den wir uns heute ansehen. Vers 14. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue. Und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Nun, David, er sinnt nach, welche Auswirkungen hat dieser Tag 3 auf mein direktes Leben? Und das, was wir hier sehen, wird nicht alles exakt so beschrieben, auch nicht alle Tiere, sondern er sieht das, was er beobachtet. Schaut in Vers 16. Die Bäume des Herrn trinken sich satt. Welche? Nun, die Zedern, da wo er zu Hause ist. Die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Wo die Vögel ihre Nester bauen. Welche? Nun, die er kennt, die er sieht. Der Storch, der die Zypressen bewohnt. Die hohen Berge sind für die Steinböcke. Die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Nun, diese Tiere werden gar nicht erwähnt im Schöpfungsbericht, aber David, er sinnt nach über den Bericht und er bringt die Schöpfung, den Bericht in Einklang mit seinem Leben. Und dann kommt Tag 4 der Schöpfung. Schaut euch Vers 19 an. Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Du schaffst du Finsternis und wird es Nacht, so regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und suchen ihre Nahrung von Gott. Geht die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und legen sich in ihre Verstecke. Der Mensch aber geht hinaus an sein Tagwerk, an seine Arbeit bis zum Abend. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Da ist das Meer so groß und weit ausgedehnt. Darin wimmelt es ohne Zahl von Tieren, klein und groß. Da fahren die Schiffe, der Leviathan, den du gemacht hast, dass er sich darin tummle oder spiele. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbergst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wird ewig währen. Der Herr freue sich an seinen Werken. Blickt er die Erde an, so zittert sie. Rührt er die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Möge mein Nachsinnen ihm wohlgefallen. Ich freue mich an dem Herrn. Die Sünder sollen von der Erde vertilgt werden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Das ist inspirierte Anwendung. Wie wendet David den Schöpfungsbericht an? Seht ihr? Also ich meine, man kann sehen, David hat vermutlich gerade 1. Mose 1 gelesen. Und David, er sinnt über diesen Text nach und er bringt es in lyrische Form. Und das Nachsinnen über Gottes Werke bringt ihn dahin, dass er sich an Gott erfreut. Nun, er erfreut sich nicht an den Werken Gottes, sondern er erfreut sich an Gott. Aber die Werke sind ein Mittel dazu. Spurgeon, er sagt über Vers 34 aus diesem Psalm, das Nachsinnen ist der Lebensraum in der Mitte des Gartens der Frömmigkeit. Und gar erfrischend ist seine Frucht der Seele, die davon isst. Also wie wirst du erfrischt? Im Nachsinnen. Wenn du müde bist, wenn du erschöpft bist, dann findest du Erfrischung in Gott und in seinen Werken und nicht im Menschen und in Menschenwerken. Spurgeon, er hat die Korrelation zwischen Schöpfer und Schöpfung in seinem Buch Ratschläge für Prediger sehr gut zusammengefasst. Und dieser Ratschlag ist nicht nur gut für Prediger, sondern für alle anderen, auch für jeden von uns. Er sagt Folgendes: Ein Tag in der frischen Luft, ein paar Stunden im Waldesschatten würden vielen, die nur noch halb lebendig sind, die Spinnweben aus dem Gehirn fegen. Eine kräftige Brise Seeluft oder ein tüchtiger Spaziergang im Wind füllt zwar nicht die Seele mit Gnade, aber doch den Körper mit Sauerstoff, was das nächstbeste ist. Das Fadenkraut und die Kaninchen, die Bäche und die Forellen, die Primeln und Veilchen, der Bauernhof, das frische Heu, all das ist die beste Arznei für den Ängstlichen, das sicherste Stärkungsmittel für den Schwachen, die beste Erfrischung für den Müden. Aus Mangel an Gelegenheit und Neigung versäumt es der Gelehrte, diese Heilmittel zu gebrauchen, und hilft so selbst, seinen Körper zu ruinieren. Gott hat die Schöpfung gemacht. Er hat sie nicht nur für sich gemacht, dass er sich daran erfreue. Er hat sie für uns gemacht, damit wir uns daran erfreuen. Und nicht die Schöpfung, sondern den Schöpfer anbeten. Wir haben es notwendig, denselben Entdeckergeist zu haben wie Adam und Eva im Garten Eden. Vielleicht liefen sie umher und nach ein paar Tagen sagt Adam zu Eva oder Eva zu Adam, schau mal, ich habe neues Obst und Gemüse entdeckt, das Gott gemacht hat. Nun, ein paar Wochen später, nachdem sie dachten, sie hätten schon alles ausprobiert, sagen sie, oh, hast du diese zusammen mal ausprobiert? Vielleicht eine Wassermelone mit Walnuss und Feta und Minze dazu? Eine tolle Kombination. Aber die gesamte Schöpfung soll den Schöpfer und darf den Schöpfer nicht ersetzen, sondern die gesamte Schöpfung bringt die Pracht und die Majestät und die Herrlichkeit des Schöpfers zum Ausdruck. Wer dein Herz wirklich zur Ruhe bringt, ist nicht Menschenwerk, sondern Gottes Werk. das ist der Schöpfer. Wer dir wirklich Freude und Erfrischung gibt, ist dein Schöpfer. Wer dir Vergebung der Sünden gibt, ist dein Schöpfer. Und wer einst einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, wo keine Sünde mehr wohnt, ist ebenfalls dein Schöpfer. Du kannst Gottes Wort vertrauen. Es ist keine Mythologie. Du kannst Gottes Weisheit vertrauen. Er ist so weise. Er hat nicht nur das ganze Ökosystem unter Kontrolle und weiß, wie er Dinge dreht, sondern er hat dein Ökosystem unter Kontrolle. Und du kannst dich an deinem Schöpfer freuen durch Nachsinnen. Lass uns beten und wir wollen gleich dies in einem wundervollen Lied zum Ausdruck bringen und wollen gemeinsam einstimmen in das Lob Gottes. Ihr dürft gerne aufstehen und wir wollen beten und dann bleiben wir stehen zum nächsten Lied. Herr Jesus Christus, wir können nur staunen über deine Weisheit. Herr, jedes Lied ist nicht annähernd würdig und gebührt nicht wirklich, ist nicht entsprechend dem, wer du wirklich bist. Und doch willst du in einfachen Kindermündern und durch einfache Stimmen in Unvollkommenheit gelobt und angebetet werden. Herr, du bist der ewig weise Gott, der all dies Universum erschaffen hat und alles bedenkt, alles vor Augen hat. Dir entgeht nichts. Und Herr, du hast nicht nur die große Welt und das große Ökosystem in deiner Hand, sondern unser kleines Leben, das uns manchmal größer erscheint wie die ganze Welt. Herr, wir danken dir, dass du auch darüber souverän bist und alles lenkst und führst entsprechend deiner Weisheit. Und jeder, der dich liebt, wird einstimmen in das Lob der Schöpfung und sagen, dass du alles gut gemacht hast. Siehe, es war sehr gut. Wir beten dich an als unseren Schöpfer. Amen.